Und nach wie vor, ne, das kann nicht passieren in der Phase der Pandemie, in der wir jetzt sind, dass der Lindner so einen Quatsch erzählen kann. Der Lindner ist ja kein Nobody. Wenn es noch der Kubicki ist, dann könnte man noch sagen, ja, der war bestimmt mal wieder besoffen. Aber
oh, es ist so schlimm. Es ist alles so schlimm.
Es ist Dienstag, der 16. November 2021. Überall auf der Welt schlagen die Uhren 11:55. Während die einen sich in ihren warmen Wohnzimmern immer noch über Freiheitseinschränkungen aufregen, verbringen Hustende und blutende Menschen an den Grenzen zur EU die Tage und Nächte in der Kälte. Trotz Klimaerwärmung, Unfall, oder? Ich bin Lotte, die sprechende Pudeldame. Bei mir sind Tine und Dagtür. Ihr hört Königin von Deutschland, die linksgrün-liberal versiffte Wochenschau.
Sie redet gerne Klartext, denn sie mag es voll in die Fresse, auch wenn sie das niemals sagen würde. Ich bin trotzdem froh, dass ich in ihrem Team boxe. Hi Tine.
Er kann komplexe Dinge erklären, während andere ein Brötchen essen. Und wenn er wieder beginnt, dreistellige Zahlen in Social Media auszuschreiben, dann wird's kritisch. Und wenn's kritisch wird, dann ist es gut, mit ihm zu reden. Hi Doktor.
Hi Tine. Lass Klartext reden heute.
Lass Klartext reden, und zwar über das, was uns die vergangene Woche bewegt hat, nämlich der letzte Diktator Europas, Abgründe der Menschlichkeit an EU-Grenzen, aber auch über Menschen, die sich mit Respekt und Akzeptanz begegnen für die Zukunft Europas, über liberale Politiker, über die Wirksamkeit von Corona-Maßnahmen, über furzende Kühe und windige Erfinder, über die etwas andere, aber trotzdem verdiente Kürung der Königin von Deutschland der Woche und über weirde Wahrsagemethoden.
Weirde Wahrsagemethoden.
Weirde Wahrsagemethoden.
Aber zuerst das Königin-Trendbarometer. Wir kommentieren die obersten drei Trends bei Twitter, die Tine für mich rausgesucht hat.
Moment.
die Tine für mich rausgesucht hat.
Die Tine für dich rausgesucht hat. Trend Nummer 1, alles in den Arm.
Alles in den
Bei
Arsch.
Bei 88.300 Tweets mittlerweile.
Sehr geil. Haben wir beide auch, glaube ich, schon mitgemacht, ne?
Ja, haben wir beide mitgemacht.
Wir beide und auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die man kennt, also Promis, auch A-Promis, genau. Jede Menge A-Promis sogar, twittern unter dem Hashtag alles in den Arm. Geht da so? Alles in den Arm, glaube ich.
Alles in den Arm, genau.
Twittern, dass sie geimpft sind und warum sie es sind. Wer sie sind, dass sie geimpft sind und warum sie geimpft sind, um andere Leute zu motivieren, mitzumachen. Und das finde ich gut und deshalb habe ich da auch mitgemacht.
Genau. Das ist ziemlich viral gegangen, ja. Trend Nummer 2, der eben auch in diesem Tweet drin vorkommt, ist Wissenschaft und Solidarität. Nämlich, dass die Leute, die diese Tweets abgesetzt haben, die diesen Tweet alles in den Arm abgesetzt haben, eben auch Wissenschaft und Solidarität mit eingebaut haben in den Tweet. Nämlich, dass man der Wissenschaft vertraut und dass Solidarität gefragt ist, um jetzt der Corona oder Covid-19 endlich die Stirn zu bieten. Und deswegen ist Wissenschaft und Solidarität auf Platz Nummer 2 in den Trends.
Ja, es ist 11:55. Darüber werden wir heute noch zu reden haben. Das tun wir auch, glaube ich, sehr ausführlich. Und wir haben jetzt keine Zeit mehr zu überlegen, was wir noch machen könnten, was wir noch versuchen könnten. Die Intensivstationen sind voll. Wir wissen jetzt schon, dass sie in der nächsten Woche noch voller sein werden, denn die Intensivzahlen hinken den gemeldeten Inzidenzen immer um 7 bis 9 Tage hinterher. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon. Das heißt, das wird sich zuspitzen, die Lage. Wir müssen jetzt handeln, nicht erst morgen, sondern möglichst heute. Und die Politik kriegt es nicht auf die Reihe. Und ich habe im Moment den Eindruck, dass solche Twitter-Trends und Tweets mit den Hashtags mehr bewegen als die Politik.
Offensichtlich, ja. Trend Nummer 3 heißt nur, lasst euch, ich habe es jetzt gerade mal aufgemacht, um zu sehen, was da getwittert wird. Das habe ich nämlich nicht verfolgt. Also es gibt Leute, die twittern, lasst euch nicht erpressen. Oder es gibt Leute, die twittern, lasst euch nicht spalten. Aber auch ganz viele, die twittern, lasst euch impfen. Lasst euch impfen, lasst euch impfen, lasst euch impfen. Ja, ist ja immer so, dass so ein paar Tweets auch immer so von ein paar Honks auch missbraucht werden, aber das ist ja immer die Minderheit. Also hier, wenn ich jetzt weiter runter scrolle, das ist, lasst euch impfen, ist der Tenor. Genau.
Ja, und das wird natürlich von Leuten aus dem anderen Lager dann gerne aufgegriffen und im Mund herumgedreht, ne?
Mhm, genau. Und ja, aber da, das ist ja immer nur so eine kleine Minderheit.
Ja, die paar Honks. Es wird aber gern gemacht im Moment, ne? Ist eine beliebte Strategie im Moment, dass man sagt, wir können doch die gesellschaftliche Spaltung nicht noch weiter gehen lassen. Und das sagt sogar im Moment die Politik, und das ist so die Ausrede der Politik für die Handlungslosigkeit, die im Moment an den Tag legt. Und das finde ich ganz, ganz schlimm.
Ich finde es gruselig.
Denn
Mimimi.
Von der Gesellschaft Politik. Wird im Moment vom Virus gespalten, ne? Nämlich in Kranke und Gesunde.
Ja.
Und das ist schlimmer
als das andere.
Naja, wir haben getan, was wir konnten und haben unter Hashtag alles in den Arm unseren Senf beigetragen.
Vielleicht kann man da immer noch ein bisschen mitmachen. Einfach mal, dass man vielleicht mal so einen Trend, genau diesen Trend, so eine ganze Woche lang oben hält.
Ja.
Wäre cool.
Twitter einfach morgen nochmal dasselbe.
Nochmal alles in den Arm.
Twitter ist auch so schnelllebig. Das hat Twitter vergessen bis morgen. Da kann ich nochmal. Ich hab extra mein Impfpass, mein Impfbuch rausgekramt, um zu gucken, gegen was ich alles geimpft bin, und habe dann geschrieben, hier, ich bin Doktor und ich bin geimpft gegen Tetanus, Polio, Diphtherie, Keuchhusten. Masern bin ich nicht geimpft, Masern hatte ich. Mhm. Aber hier Influenza, ne? Gerade am Samstag impfen lassen. Die Kinderärztin von meiner Tochter macht da immer so Impfaktionen, wo sie dann Kinder und die Eltern gerade noch mitimpft. Das finde ich sehr gut.
Sehr
und
vorbildlich.
Praktisch habe ich, der Arm tut auch noch weh, so ein bisschen. War also nicht nur Wasser drin. Und magnetisch ist er auch nicht. Aber bei. Nee. Ja, bei Influenza ist das ja. Influenza ist das ja eher weniger verdächtig. Naja.
Naja. Also, während Eva, diese Folge jetzt rauskommt, werde ich auch geboostert.
Geil.
Sehr geil. Wird auch Zeit. Ja. Lass uns zum Feedback gehen.
Jawohl. Und eine kleine Richtigstellung noch. Ich habe in der letzten Folge ziemlich viel Quatsch geredet. Der vielleicht nicht ganz richtig war. Ich habe gesagt, dass 2G nicht dazu führen wird, dass sich die Leute jetzt in Scharen impfen lassen. Das war offensichtlich falsch, denn am Tag, als wir rauskamen, am Dienstag, gingen, ich glaube sogar schon am Montagabend nach der Aufzeichnung, gingen die Bilder durch die Presse, wie in Österreich nach Einführung der strikten 2G-Regelung, die Schlangen an den Impfzentren sich bildeten. Da haben wir direkt gesagt, oh, da waren wir wohl falsch. Aber ich habe auch schon viele Stimmen seitdem gelesen. Ich habe erstens gehört in der Lage der Nation, dass jemand auch das berichtet hat aus Berlin, ne, dass da eine Riesenschlange war vom Impfzentrum. Und dann hatte er die Schlange endlich hinter sich und hat dann festgestellt, dass da auch nur ein Impfarzt sitzt. Ne? Und dass deshalb eben die Schlange so lange war. Mhm. Und ja, dann ist es eben die Frage, ob das jetzt diejenigen sind, die paar Prozent, die eben bislang nur zu faul waren oder die keine Gelegenheit hatten, sich impfen zu lassen, oder ob da wirklich welche dabei sind, die man sonst nicht erreicht hätte. Das ist die große Frage und das werden wir uns weiter anschauen müssen. Ich fürchte, dass das jetzt ein Effekt ist, der sehr, sehr schnell vorbeigehen wird. Dass die Schlangen auch schnell wieder kürzer werden vor den Impfzentren. Ich habe mir sagen lassen, dass das vor allem auch Boosterimpfungen sind, dass da sehr, sehr wenige Erstimpfungen dabei sind. Einige verschleppte Zweitimpfungen, ne, wo über den Sommer mal eine Erstimpfung gemacht wurde und dann war die Inzidenz ja so niedrig, da brauchte man keine Zweitimpfung mehr. Das sind einige Leute darunter offensichtlich, die das jetzt nachholen. Einige Auffrischungsimpfungen nach Genesung, aber sehr, sehr wenige Erstimpfungen. Und aber das, da werden auch irgendwann Zahlen kommen und die werden wir dann auch kommentieren. Nicht?
So machen wir es.
Du hast aber ein sehr, 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 sehr lustiges Feedback gekriegt.
Ich habe ein sehr, sehr lustiges Feedback bekommen, relativ direkt, nachdem die Folge rauskam. Und zwar haben wir ja in der letzten Folge über die COP26, über den Weltklimagipfel gesprochen und hatten da als Unterpunkt die Methanreduktion. Und da hast du noch irgendwie gesagt, dann müsste man den Kühen ja das Furzen irgendwie abgewöhnen oder so. Und ich habe dann irgendwie gesagt, ja, irgendein windiger Erfinder wird da schon was irgendwie rausfinden können. Und tatsächlich ist es so, nämlich es gibt argentinische Viehzüchter, die haben einen Kuhfurzrucksack erfunden. Das heißt, also eine Kuh, ich habe ein bisschen recherchiert, eine Kuh furzt 300 Liter pro Tag. Und die haben
was hast
so
du da bei Google eingegeben?
Kuhfurzrucksack.
Kuhfurzrucksack.
Auf jeden Fall, das Coole ist, also die Gase der Kuh werden dann in diesen Rucksack umgeleitet und man kann mit diesen 300 Litern pro Kuh pro Tag Kuhfurz einen Kühlschrank den ganzen Tag betreiben. Also es ist echt lustig. Wir haben es verlinkt, es gibt ein Bild dazu und es sieht so witzig aus, diese Kuh mit diesem Furzrucksack. Dann habe ich noch was Krasses gefunden, noch kurz dazu. Auch Danone, also die Marke Danone, die Joghurts herstellen und so ein Kram, die haben, also die füttern tatsächlich den Kühen Omega-3-Fettsäuren, damit die weniger Flatulenzen haben. Aber das Problem ist halt auch, dass diese Kühe dann weniger Milch produzieren. Also es gibt tatsächlich Sachen, wo irgendwelche Erfinder und irgendwelche Züchter versuchen, diesen Methanausstoß zu reduzieren.
Wir hatten ja mal hier in der Königin von Deutschland, das war vor deiner Zeit noch Homöopathie für Kühe. Da muss ich mal nachgucken, ob es da vielleicht auch ein Mittel gegen Kuhblähungen vielleicht gibt.
Anis, Fenchel, Fencheltee.
Ja?
Kümmeltee.
Trinken die
klar.
Das?
Keine Ahnung, in sehr hohen Potenzen vielleicht, als Zuckerkügelchen verabreicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich super witzig, ja.
Und dann gibt's noch was, ne? Man kann Kühe auch dressieren.
Genau, man kann sie auch dressieren und kann ihnen beibringen, zur Toilette zu gehen. Funktioniert mit klassischer Konditionierung. Geht die Kuh zur Toilette, kriegt sie eine Belohnung, geht sie nicht zur Toilette und macht ihr Geschäft außerhalb, wird sie mit einer Dusche bestraft. Auch das haben wir in den Shownotes.
Ja. Läuft.
Ja, bei den Kühen.
Wo wir bei COP26 sind, leider ein bisschen ernsthafter müssen wir darauf noch zu sprechen kommen. Eine Richtigstellung, die mir eigentlich selber dann beim Hören aufgefallen ist und als ich da noch so ein bisschen weiter drüber gelesen habe. Ich habe gesagt in der letzten Folge, dass ich zu dem Thema Stopp der Waldrodungen, ne, 140 Staaten haben sich darauf geeinigt, dass sie keinen Wald mehr roden wollen. Und dass ich da eigentlich nur Gutes dran finden kann. Das ist auch schön, wenn sich die Staaten so zusammenschließen und das versprechen, dass sie das vorhaben. Aber genau dasselbe Versprechen gab es in 2014 schon mal. Und da hat sich auch keiner dran gehalten. Insofern muss ich das auch wieder zurücknehmen, die Portion Optimismus, die ich da in der letzten Woche noch hatte. Und der Rest war ja ziemlich pessimistisch und der Pessimismus hat auch überdauert bis zum Schluss, bis zur Abschlusserklärung. Es hat ja am Wochenende noch ein bisschen gedauert. Die Klimakonferenz sollte gehen bis Freitag oder Samstag und hat noch ein paar Stunden länger gedauert, weil man sich noch nicht auf die Abschlusserklärung einigen konnte. Vor allem China und Indien waren da noch sehr skeptisch. Und Das bisschen, was man verabschiedet hat in der Abschlusserklärung, wurde dann in letzter Minute noch verwässert von China und vor allem von Indien. Man spricht in der Abschlusserklärung jetzt nicht mehr von einem Kohleausstieg, sondern nur noch von einer Kohlereduktion. Also man will das langsam zurückfahren, sodass sogar der britische Präsident der COP26, Alok Sharma, mit den Tränen zu kämpfen hatte, als er die Verkündigung der Abschlusserklärung präsentiert hat auf dem Podium. Er hat um Verzeihung gebeten für die Art, wie das gelaufen ist, und hat gesagt, dass es ihm sehr leid tut und dass man die Abschlusserklärung da noch so verwässert hat. Und ich kann ihm nur recht geben. Also was da drin steht, ist tatsächlich noch weniger als das, was wir in der letzten Woche quasi als Zwischenergebnis besprochen haben, weil es ist nichts mehr dazugekommen und das, was wir besprochen haben, vor allem zum Kohleausstieg, wurde noch verwässert durch die besprochene Änderung in letzter Minute. Und das ist traurig. Das ist sogar furchtbar. Man hat natürlich direkt ausgerechnet, was das bringt. 1,5 Grad wollten wir. Zum 1,5 Grad Ziel bekennen sich die Staaten auch in der Abschlusserklärung. Aber man hat ausgerechnet, die Zusagen, selbst wenn sie alle gehalten werden, was auch immer noch fraglich ist, ne, siehe Waldthema, und das Versprechen gab es schon mal in 2014. Selbst wenn alle Versprechen gehalten werden, dann landen wir bei 2,4 Grad plus und nicht bei 1,5 Grad. Und das geht nicht. Und deshalb war diese Klimakonferenz kein Erfolg.
Leider, leider, leider.
Leider, leider. Es ist 5:12. 5:12 beim Thema Corona, 5:12 beim Thema Klima. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema unserer Sendung, das wir uns vorgenommen haben, nämlich die Migration in zwischen Polen und Belarus. Haben wir es mit einer Situation zu tun, die furchtbar ist, bei der es, glaube ich, noch später ist als 5:12 und die wir uns heute mal ein bisschen angucken wollen. Wir tun das nicht alleine, wir tun das zusammen mit einem Gast, der Kim Raber, mit der wir das zusammen besprechen wollen. Hi Kim!
Hi, wie soll ich sagen? Michael, Dr. Bauer oder?
Ich höre auf alles. Ich höre auf alles.
Genau. Danke, danke, dass ich bei euch sein darf. Also es hat mich echt gefreut.
Danke, dass du da bist.
Wir freuen uns total, dass du dabei bist.
Ja, du bist heute hier, weil wir sind schon länger so ein bisschen auf Facebook in Kontakt, ne? Mhm. Wir wollten immer schon mal was zusammen machen. Du hast vor kurzem bei Facebook gepostet, dass du bei der Konferenz zur Zukunft Europas dabei warst und dort dich auch mit dem Thema Migration beschäftigen durftest. Willst du uns zuerst mal kurz sagen, wer du überhaupt bist und wie du zur Konferenz zur Zukunft Europas gekommen bist?
Ja, kann ich gerne machen. Also mein Name ist Kim Raber. Ich bin schon in etwas fortgeschrittenerem Alter, aber versuche jetzt nochmal einen neuen Lebensweg.
Schon über 20.
Ja, Ü 20. Und bin durch Zufall wirklich in diese Geschichte reingerutscht von der Konferenz zur Zukunft von Europa. Und zwar habe ich einen Anruf erhalten über mein Handy. Das Handy habe ich meistens stumm, weil mir das zu viel sonst ist, wenn da ständig Leute anrufen. Aber in dem Moment habe ich es zufällig gesehen. Das war eine Nummer aus Bonn. Und der hat dann erzählt, hätten Sie Lust, an einem Kongress teilzunehmen? Der wird veranstaltet von der Europäischen Union. Es geht da um Demokratisierung und Bürgerbeteiligung in der Europäischen Union. Und ich dachte schon, was will er verkaufen? Was kommt jetzt als nächstes? Und dann hat er gemeint, nein, das ist wirklich so, weil ich da ein bisschen skeptisch war. Ich kann Ihnen auch die Webseite sagen, da können Sie nachgucken. Und dann hat er mir da so ein paar Sachen geschickt. Und da war mir klar, ja, er meint es wohl ehrlich. Also er meint es wohl ehrlich, was er sagt. Und dann habe ich mir überlegt, ich will da auf jeden Fall dabei sein. Also so eine Möglichkeit, sowas zu erleben, werde ich wahrscheinlich in diesem Leben nicht mehr haben. Und habe dann spontan ja gesagt.
Also da Bürgerbeteiligung auf allerhöchstem europäischem Niveau, ne? Oder in der höchsten europäischen Liga. Sehr geil. Und,
ja, schon.
Und dann hat man sich da getroffen mit wie vielen Leuten?
Also die haben, ich glaube, insgesamt 800 Leute ausgewählt in ganz Europa. Und denen war es ganz wichtig, eine gute Mischung zu haben. Also dass da ganz viele junge Leute sind. Ich glaube, ein Drittel waren junge Leute. Dass genauso viele Frauen wie Männer dort sind. Dass die Altersstrukturen gemischt sind und dass halt den Größen der Länder entsprechend auch verschiedene Teilnehmer dann aus den Ländern kamen. Mhm. Und es waren dann 800 Leute und die wurden in vier Gruppen aufgeteilt, in vier Panels, was auch immer das heißen mag. Das weiß ich bis heute noch nicht, was das heißt. Das weißt du vielleicht, Michael?
Ja, das ist bei Kongressen so, du kannst nicht immer alle Veranstaltungen, Vortragsveranstaltungen und so weiter nacheinander machen, dann wird es einfach zu lange dauern. Da gibt es immer verschiedene, verschiedene Räume, in denen parallel Vorträge stattfinden und das sind die Panels. So.
Also gut, die haben jetzt nicht parallel stattgefunden, sondern es waren halt vier Gruppen mit vier verschiedenen Themen und die sind dann jeweils eingeladen bei der ersten Veranstaltung nach Straßburg halt ins Europaparlament. Mhm. Und es hat sich so halt dargestellt, dass jeweils Fachleute erstmal erzählt haben, was zu dem Thema. Und dann ist man in eine Arbeitsgruppe reingegangen und dann wurde erstmal gefragt, was wollt ihr gerne von Europa? Was ist euch wichtig im Zusammenhang mit Europa? Und dann wurde auch gefragt, was ist euch wichtig im Zusammenhang mit dem Thema, an dem wir jetzt gerade arbeiten. Und das war bei mir halt EU in der Welt und Migration. Wobei am Ende ich aber nur in der Gruppe war, die sich mit der Migration beschäftigt hat.
Ist es tatsächlich so, also wir hatten es ja schon mal in einer Folge vorher besprochen, ist es tatsächlich so, dass man ausreichend aufgeklärt wird von irgendwelchen Fachleuten? Da hatten wir es ja schon mal. Ist so, ne?
Okay. Also es ist einem nicht aufgedrängt worden. Man hat vorher ganz viele Links bekommen und wo man nachschlagen konnte und nachlesen konnte, was schon passiert in der EU. Genau, ja, okay. Vorab schon. Mhm. Aber ich hatte gar keine Zeit, da reinzugucken. Entschuldigung.
Okay.
Ja, und dann ist halt, während der Veranstaltung waren halt Fachleute, die auch gemischt waren. Also es waren immer zwei Frauen, die aus dem Europaparlament kamen und sich mit diesem Thema beschäftigt haben, die halt so ein bisschen ihre Sichtweise geschildert haben. Und dann ist man halt in die Arbeitsgruppen reingegangen.
Okay.
Und wie diskutiert man in so großen Gruppen? Wenn du sagst vier Panels, dann hatte jedes Panel 200 Leute, da kommt doch nicht jeder dauernd zu Wort. Oder es ist ein riesengroßes Chaos.
Nee, so war es nicht. Die haben da sehr strikte Regeln gehabt, also keine strengen Regeln, aber klar, wenn so die normalen Kommunikationsregeln halt, wenn jemand was sagen will, bitte melden. Und im Plenum, wo wir dann waren zwischendurch, Plenum heißt, wir waren dann alle zusammen, da ist wenig diskutiert worden. Also da sind dann halt einfach nur Informationen halt, haben stattgefunden und man konnte Fragen stellen. Aber klar, man musste dann halt sich nicht melden, aufstehen und halt was sagen und wo man sich halt auch dran gewöhnen musste halt, weil das ist ja immer in die jeweiligen Landessprachen übersetzt worden. Man musste immer ins Mikrofon reinsprechen, weil sonst haben die Übersetzer das nicht gehört.
Ja, natürlich.
Und das war, fand ich, ein unheimlicher organisatorischer Aufwand, wo ich gedacht habe, wie machen die das? Die haben dann ins Lettische übersetzt und dann nochmal ins Tschechische und Wahnsinn.
Das passiert ja bei jeder EU-Debatte. Das wird ja alles immer auch in die Landessprachen übersetzt, ne? Wahrscheinlich waren das einfach die normalen Bediensteten des Europaparlaments, die da einfach ihren Job gemacht haben, ne?
Das stimmt, das denke ich schon, aber die sind normalerweise im Europaparlament, da hat man auch gesehen, da war in der zweiten Etage so eine Reihe mit Glas, wo dann jeder Dolmetscher seinen Platz hatte, aber bei uns waren die zu Hause. Also das hat digital funktioniert.
Ach, das ist ja auch schön, das wusste ich gar nicht, dass das geht mittlerweile.
Es ging wohl.
Sehr gut.
Ja.
Sehr cool.
So, und du warst in der Arbeitsgruppe Migration. Was wurde da besprochen?
Also, wir treffen uns ja ein paar Mal insgesamt, also dreimal. Also das erste Mal war jetzt in Straßburg, um abzugrenzen, was wollen wir überhaupt sprechen zu dem Thema. Das zweite Mal wird es dann schon ein bisschen tiefer reingehen in die Materie. Und das dritte Mal werden wir Forderungen formulieren. Und jetzt beim ersten Mal ging es wirklich nur darum, dass wir erstmal geklärt haben, welche Themen sind uns wichtig unter dem Deckmantel Migration halt.
Und da habe ich auch.
Darfst du das verraten oder musst du, hast du da so ein Verschwiegenheitsding unterschreiben?
Ich habe unterschrieben.
Okay. Also raus damit.
Du darfst rausplaudern.
Genau, ich habe nämlich hier, die haben uns da eine Übersicht auch, am nächsten Tag haben die schon direkt so eine Übersicht ausgedruckt, in allen Sprachen, also die haben über Nacht gearbeitet, ich weiß nicht, wie sie das haben. Und zwar haben wir verschiedene Blöcke, die wir da angesprochen haben. Also, das erste, nee, das hat nicht dazu geführt, warte mal, hier fängt es an. Der erste Block war die Migrationsursachen beheben. Also in den Ländern, wo die Migranten halt herkommen, was kann man da machen? Kann man da irgendwas unterstützen oder muss man da irgendwie einschreiten? Wir haben noch, wie gesagt, noch keine Meinung festgelegt, sondern es ging nur darum, Grenzen über was wir uns unterhalten, was ist uns wichtig. Der zweite Block, das haben die genannt, menschliche Erwägungen. Da geht es um humanitäre Hilfe halt, um Menschenhandel und solche Sachen halt. Mhm. Dann Integration, das war der nächste Block. Darum geht es, die Migranten zu integrieren in den Ankunftsländern, weiterzubilden, dass die dort arbeiten können, dass sie auch Nutzen haben für das Land, wo sie halt hinkommen. Mhm. Dann, ja, großer Punkt war die Verteilung der Migranten. Da existiert ja bisher noch kein Verteilungssystem. Ich glaube, nach dem letzten Stand...
Es existiert schon eins, aber keiner hält sich dran. Es existiert ja das Dublin-System, ne?
So eine Sache, das kommt dann noch hinten dran, dass wir gesagt haben, es müssten mehr Sanktionen da sein. Also die Länder müssten mehr Möglichkeiten haben, wenn sich jemand nicht dran hält, das Ganze zu unterbinden auch. Da war zum Beispiel neben mir hat einer aus Ungarn gesessen, hat dann so ein paar Sachen über den Orban erzählt und hat auch gesagt, das bringt alles nichts, wenn die machen können, was sie wollen. Die Gelder von der EU, die kommen bei uns nicht an. Die kommen bei irgendwelchen Leuten, die sich das abgreifen an, aber nicht bei uns Bürgern. Also solange da keine Demokratie in den Ländern ist, hat das wenig Sinn. Das war halt auch die Sache, dass uns wichtig war, dass dieser Gedanke Demokratie in der Europäischen Union mehr durchgesetzt wird. Wie auch immer. Hm. Also, ja. Und was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ja, und das Problem war halt, was da aufgetaucht ist, wenn die eine Abstimmung machen, das, ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder ist euch vielleicht bekannt, dann brauchen die einheitliches Abstimmungsrecht. Das heißt, ja. jeder muss zustimmen. Wenn einer sagt, nee, da bin ich nicht dabei und dann ist das schon vom Tisch. Und da haben wir gesagt, das müsste als erstes geändert werden. Und da haben die gesagt, ja, aber um das zu ändern, brauchen wir nochmal das
Einheitsrecht. Braucht man die Einstimmigkeit.
Genau, brauchen wir nochmal die Einstimmigkeit. Aber das war so ein Punkt, wo ich das Gefühl hatte, dass sich da vieles drum dreht, um diese Einstimmigkeitsregelung halt. Dass da sich was verändern muss. Und ja.
Das ist ja ein Punkt, der wird schon ewig diskutiert. Ich glaube, da wird auch so ein Kongress oder so eine Konferenz nichts dran ändern können. Die Migration, als dieser erste Termin war, ich weiß gar nicht, der war im September, ne? Wenn ich das richtig einordne, oder Anfang Oktober.
Oktober, glaube ich. Ich weiß es schon gar nicht mehr genau. Ja, Oktober.
Da war das Problem, dass wir im Moment an der Ostgrenze Polens haben zu Belarus noch nicht ganz so dringend, ne? Dass da wirklich Leute, wie es im Moment ist, verhungern und erfrieren. Nee, verhungern weiß ich nicht, aber es erfrieren Leute, das habe ich gehört. Mhm. Kinder auch. Und deshalb haben wir das uns jetzt mal ganz oben auf die Tagesordnung gesetzt, darüber zu sprechen. Was empfindest du, wenn du auf der einen Seite mitkriegst, wie solche Themen politisch diskutiert werden und hörst dann, wenn in der Tagesschau berichtet wird, dass Kinder an den Außengrenzen Europas erfrieren?
Ja, das ist allerhöchste Eisenbahn wird, das sieht man ja, dass mal eine Entscheidung da getroffen wird und dass die EU da also ich will sagen, ja, wie soll ich denn das ausdrücken, dass die sich mehr einmischen darf, dass die da mehr Rechte hat, sich einzumischen. Also das war auch so der Konsens von allen, dass die gesagt haben, die EU muss stärker werden.
Mhm. Gab es auch konkrete Vorschläge? Also zum Beispiel?
Eine europäische Armee war ein Vorschlag, die dann in bestimmter Weise eingesetzt wird. Aber das ist jetzt nur so ein, ja, wie gesagt, so ein Happen, der in den Diskussionen entstanden ist halt.
Ja, und die Armee nimmt ja auch keine Flüchtlinge auf. Die Armee sichert die Grenzen, die macht ja das Gegenteil. Und
haben wir ja auch jetzt so ein bisschen, ne? Also wir haben ja irgendwie...
Die polnische Armee ist im Moment...
Die polnische Armee, aber ich meine auch, haben wir nicht auch irgendwie Polizeischutz darunter geschickt?
Also ich weiß
Grenzschutz durch die Bundespolizei? Meine?
Frontex.
Zumindest hat der Seehofer sowas angekündigt, ne?
Die Europäische Grenzschutzagentur ist da.
Ja, genau. Ja.
Und das geht mir so ein bisschen unter in der öffentlichen Berichterstattung im Moment. Das ist gegen Europarecht. Mhm. Eigentlich dürfen diese Flüchtlinge an der Grenze nicht zurückgewiesen werden. Das sind illegale Pushbacks, die dort an der Tagesordnung sind. Und dann hört man aus Deutschland, ich finde das sehr bemerkenswert, von unserem noch geschäftsführenden Innenminister Horst Seehofer, dass er die EU auffordert, Polen dabei zu unterstützen, eine Mauer an der Ostgrenze zu bauen. Und das am Tag des deutschen Mauerfalls, am 9.11.
Das unfassbar
ironisch. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und dass das so unter der Welle der Corona-Berichterstattung komplett untergeht in Deutschland, das finde ich wirklich erschreckend. Und darüber muss mehr geredet werden. Und das wollen wir ja auch hier tun. Also das ist illegal, was da passiert. Da braucht man eigentlich gar keine neuen Beschlüsse und gar keine neuen Gesetzgebungen auf der Europaebene. Das haben wir alles schon. Polen müsste diese Leute aufnehmen, denn das sind ja keine Weißrussen, die dort sind. Das sind ja Leute, die aus, ich glaube, größtenteils Syrien kommen. Das sind ja Leute, die höchstwahrscheinlich einen Anspruch auf Asyl haben in Europa. Und die müssen aufgenommen werden.
Ja, aber ich glaube, das macht sich auch dieser, jetzt fällt mir der Name nicht mehr ein, aus Belarus.
Lukaschenko.
Lukaschenko, das macht er sich zu nutzen. Der weiß genau, dass nichts passiert, dass sie da nicht eingreifen. Und dann setzt er seine Bedürfnisse durch. Er setzt die Migranten ein wie Waffen, praktisch.
Ja, und das ist ja der Sprech im Moment, ne? Man spricht von hybrider Kriegsführung und so weiter. Ja. Und Lukaschenko erpresst Europa, ja, das geht aber auch nur, das habe ich gelesen in einem interessanten Zeitungskommentar, Lukaschenko erpresst Europa aber nur deshalb, weil Europa dort erpressbar ist.
Genau das.
Europa setzt ja die Latte sehr hoch an, was Menschenrechte, Wahrung der Menschenrechte und so weiter angeht, aber Europa versagt selber gerade phänomenal da drin, sich an den eigenen Maßstäben zu messen.
Und ich denke, das ist der größte Schwachpunkt von Europa, dass die Gesetze und Regelungen haben, die aber nicht durchsetzen können.
Man muss jetzt aber auch einfach mal sehen, finde ich, also das sind jetzt nicht wie damals 2015 unfassbar viele Tausende, sondern nur ein paar Tausende Menschen. Und die jetzt einfach mal rüberzulassen, ne? Natürlich, wenn du das jetzt machst, machst du dich noch erpressbarer. Also, aber jetzt erstmal die Menschen aufzunehmen und die nicht irgendwie in diesem No Man's Land oder Nowhere Land da erfrieren zu lassen. Teilweise bluten die ja auch, ne? Also es ist, also der Lukaschenko macht mit diesen, ich sag jetzt mal ganz, ganz flapsig, paar tausend Leuten da einen Riesenfass auf. Es sind nicht so, ich glaube, keine Ahnung, wie viele es sind, aber es sind jetzt nicht so irre viele, wie das vielleicht damals 2015 waren, ne?
Das wird ja immer, da wird ja immer so Drohgemälde aufgemacht, ne? Dass wenn man das jetzt zulässt, dann kommen da noch viel mehr.
Klar.
Dann wird der Lukaschenko natürlich noch viel mehr da an die Grenze bringen und durchschleusen sozusagen. Aber es ist ja nicht so, dass dann Migranten und Migrantinnen da entstehen würden, die es sonst nicht gäbe. Die gibt es sonst auch. Ja. Die werden sonst nur vorher schon aufgehalten. In der Türkei oder an der Grenze zu Weißrussland. Mhm. Ne? Jetzt stehen sie plötzlich in Europa vor der Tür und jetzt sagt man, nee, die können wir ja nicht alle reinlassen, da kommen ja noch viel mehr. Mhm. Die viel mehr, die sind ja schon längst unterwegs. Und die sind auch nicht unterwegs, weil Europa das gepriesene Land ist, sondern weil da, wo die herkommen, Krieg ist. Und weil die ihre Kinder nicht über die Straße lassen können, ohne Angst zu haben, dass die Kinder erschossen werden. Ja. Das muss man sich mal vor Augen führen. Diese Leute, die da sind, sind die Opfer. Mhm. Und die werden im Moment behandelt als Täter und als Spielbälle zwischen zwei Militärmächten sogar, ne? Es wird da ja auch schon gesprochen von Langstreckenbombern, die Atomwaffen transportieren können. Mhm. Ne? Das ist schon das Vokabular, mit dem wir es da zu tun haben.
Auch warum mit Waffen kämpfen, wenn man auch mit Migranten kämpfen kann.
Aber das ist schlimm, ne? Das ist echt schlimm.
Ja.
Ja. Ja.
Was würden wir da tun, wenn wir KönigInnen von Europa wären? Was würden wir tun?
Ich würde sie alle reinlassen. Ja, also es ist schwierig, ne? Es ist ja aber auch nichts Neues. Wir hatten das, Entschuldigung, wir hatten das 2016 schon, als die Türkei gedroht hat, Migranten in die EU reinzulassen. Wir hatten das letztes Jahr auch schon, ne, dass irgendwie die Flüchtlinge Richtung Griechenland getrieben werden. Also es ist ja nichts Neues. Ja, keine Ahnung, ob man, weiß ich nicht, das Asylrecht irgendwie anpassen muss. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin ja Gott sei Dank, keine Ahnung.
Man verwehrt den Menschen, die da im Moment sind, ja überhaupt einen Antrag auf Asyl zu stellen, weil man sie ja gar nicht reinlässt.
Ja, also erstmal reinlassen und dann mal gucken. Ne? Also du kannst ja jetzt keine Menschen da an diesen Grenzen erfrieren lassen. Ich möchte jetzt nicht schon wieder irgendwie so harte Worte benutzen, wie ich das sonst gerne habe, aber ja.
Ich denke, das Problem ist halt, dass sie sonst nach Italien, Griechenland oder über den Mittelmeerraum gekommen sind und diese Länder, ja, die haben die erstmal dann durchgehen lassen oder haben die kommen lassen, aber Polen ist sehr feindlich eingestellt gegenüber Migranten.
Ja, ja, ja.
Und da treffen halt zwei Ansichten aufeinander, die einfach mal zeigen, was sind das überhaupt? So, überhaupt die Angst zu haben, wenn ich welche reinlasse, dann werden es immer mehr. Also das ist ja, wie du eben schon gesagt hast, Michael, das ist total unlogisch.
Ja.
Und die Forderung ist eben jetzt, dass man sie zumindest erstmal aufnimmt und dann mal prüft, was sind das für Leute. Ne? Haben die Ansprüche auf Asyl? Dann muss man die natürlich gewähren. Oder haben die vielleicht gar keinen Anspruch auf Asyl? Das muss man sich angucken. Ne? Aber wenn die draußen vor der Grenze sitzen und erfrieren, dann kann man das nicht. Nee. Und das ist aber genau die Situation, die wir im Moment haben. Und das muss beendet werden. Es kann nicht sein, dass vor den Grenzen Europas, also wir hatten das vorher, dass sie im Mittelmeer ertrunken sind und jetzt erfrieren sie an der Grenze. Und die Qualität ist dieselbe und das darf nicht sein. Europa hat sich da erpressbar gemacht durch diese Geschichten und es ist illegal, was da passiert.
Aber was kann man machen? Welche Handhabe hat man, um zum Beispiel gegen die polnischen Grenzposten, sag ich jetzt mal, die da stehen, dass man sagt, ihr lasst die rein. Und die sagen, nee, wir haben den Befehl, die nicht reinzulassen.
Man muss Polen Angebote machen, die Flüchtlinge dann zu verteilen. Polen hat im Moment Angst, allein gelassen zu werden mit dem Problem. Polen kriegt ja auch nur Angebote, wir geben euch ein bisschen Geld, dann könnt ihr eine Mauer bauen.
Tja.
Polen müsste die alle reinlassen und direkt weiterverteilen. Nach einem Schlüssel, den es geben müsste, ne, was du eben auch schon gesagt hast. Es gilt ja im Moment das Dublin-Abkommen, dass das Land zuständig ist, in dem die Flüchtlinge europäischen Boden betreten. Das wäre im Moment Polen für alle, Das darf nicht sein. Die müssten weiter durchgeschleust werden, in andere Länder verteilt. Und dort könnte man gucken, dann wären das auch nur noch ganz, ganz kleine Mengen für jedes Land. Und dann müsste man eben prüfen, ob die einen Anspruch haben. Parallel müsste man Lukaschenko sagen, dass das so nicht geht und müsste dort mit Sanktionen arbeiten.
Was ja auch im Gespräch ist, ist Litauen. Litauen möchte, also das ist die andere Alternative, die die Menschen noch haben, die jetzt dort vor Ort schon sind, dass Litauen angeboten hat, einen Korridor zu schaffen für reiserückwillige Menschen. Ne? Mhm. Aber ich will auch, also ich finde das Wording so ganz schlimm, dieses Menschen als Waffen und Reiserückwillige, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Also
das
wenn
ist
du
ja nicht so, als ob die hierher in Urlaub
eben, wenn du nämlich bis dahin gekommen bist, ich will überhaupt nicht wissen, was in den Köpfen von diesen Menschen vorgeht, die da mit ihren Kindern, mit Sack und Pack oder mit dem bisschen, was sie haben, da sitzen und wir nutzen so Wörter wie Menschen als Waffen und Reiserückwillige. Das hört sich echt so an wie, ich bin in Frankfurt am Flughafen gestrandet und mein Flieger nach Malle fliegt nicht mehr. Ich will dann wieder zurückreisen oder so. Ne? Also ich finde es unfassbar schlimm.
Ja.
Ja.
Also ich stelle mal so die Frage, weil für mich fühlt sich das an, als ob da sehr viel Angst da wäre. Auf beiden Seiten, von welcher Seite auch immer. Mhm. Und Angst vor Migranten. Und ich stell mir die Frage, wie kommt das eigentlich? Wieso? Es ist ja gerade so, dass Menschen, die nicht viel Kontakt zu Migranten haben, die haben die meiste Angst vor Migranten.
Ja.
Und andere, die welche kennen, die haben viel geringere Angst. Wieso haben die so große Angst? Was soll denn da passieren, wenn die in die Länder reinkommen? Was sollen die uns denn wegnehmen?
Das ist dann wieder ein ganz anderes Problem, ne? Das ist dann Fremdenfeindlichkeit.
Ja.
Darüber werden wir auch mit Sicherheit mal eine Folge machen. Das kriegen wir heute nicht mehr alles unter.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, wir sind uns einig, dass das eine Situation ist, die erstens illegal ist und zweitens schnellstmöglich beendet werden muss. Nicht nur, weil sie illegal ist, sondern auch, weil es nicht sein kann, weil es nicht europäisch ist.
Ach so, dass menschenunwürdig
Kinder erfrieren.
Einfach, ne?
Ja, ja, verstößt ja auch gegen die Menschenrechte.
Eben.
Das kommt noch dazu, ja.
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 Kim, du hast einen YouTube-Kanal. Lass uns darüber noch ganz kurz reden. Wir sind ja nicht aus Spaß hier, wir wollen ja auch nicht nur mit den Leuten reden, sondern auch über die Leute reden.
Ja, ja.
Willst du dazu kurz was erzählen?
Also ich habe da schon ewig nichts mehr
gemacht. Werbeblock ist das.
Zugeben, ein Werbeblock. Also ich habe schon ewig nichts mehr gemacht, aber demnächst kommt noch mal was Neues. Aber ursprünglich habe ich angefangen mit diesem Kanal, weil ich ja von Depressionen schon ein- oder zweimal betroffen war. Und irgendwann dachte ich, würde mal gerne die Erfahrungen, die ich gemacht habe, in dem Bereich würde ich gerne mal weitergeben. Hm. Weil ich viele Sachen auch erlebt habe, viele Sachen mitgemacht habe, auch so die Standardsachen, Standardtherapie und alles. Und auch erfahren habe, dass es auch ganz viele Alternativen gibt, die hilfreich sein können. Und das wollte ich da einfach weitergeben auf dem Kanal.
Hm. Ich habe mal ein paar Videos angeguckt, sehr sehenswert. Den Kanal werden wir oder haben wir schon natürlich verlinkt, wie alles andere, was verlinkenswert ist. Kim, wir danken dir.
Ja, ich danke
dir. Vielen Dank, liebe Kim.
Wir gehen weiter im Thema. Unsere Inge hat Tagesthemen geguckt, hat dort Christian Lindner gesehen in den Tagesthemen. Liebe Inge, willst du uns dazu was sagen?
Ja, hallo erstmal, Doktor.
Ja, hi Inge.
Hi.
Was verschafft mir die zweifelhafte Ehre?
Also erstmal, ne, habe ich die Tagesthemen geguckt. Und da war der Lindner, hast du bestimmt auch gesehen. Ja, ich habe mir mal eine vernünftige Sendung angeguckt. Ne? Und der Lindner war ja da. Und der hat auch gesagt, dass diese ganzen Maßnahmen nach wissenschaftlichen Untersuchungen so gar nichts bringen. Also keine Wirksamkeit haben. Jetzt kommst du, hat der gesagt, im öffentlich-rechtlichen Medium. So, jetzt brauchst du mir gar nichts mehr. Ne, das war jetzt keine Bild-Zeitung, es war keine Welt, es war im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
Ich habe das auch gesehen und ich bin fast von der Couch gerollt. Und ich glaube, Ingo Zamperoni war auch ein bisschen irritiert. Er hat dann nochmal nachgefragt und war also so ein bisschen verbrochen.
Ja, aber der Lindner hat ja auch ganz klar gesagt, dass auch die deutschen Gerichte das schon verworfen haben, diese ganzen Ausgangsbeschränkungen. Ne?
Ja, es gab auch Gerichte, die das verworfen haben. Es gab aber auch Gerichte, die es nicht verworfen haben. Das hat der Lindner nicht gesagt. Und der Lindner hat sehr, sehr interessant auf die Nachfrage Zamperonis hin, hat Lindner sehr, sehr interessant reagiert. Er hat gesagt, aber bist du eingeschlafen
vielleicht? Ja, so ab und zu.
War auch spät.
Setzt das bei mir dann so ein bisschen aus, ab und zu.
Ja, oder hast dich so gefreut zuerst und
ja, ich
hast
gedacht, dann die guck mal, richtig hab ich doch, ja, habe ich mich bestätigt gefühlt, ne?
Ja,
jetzt kommst du.
Er hat gesagt, dass es dass es ja Untersuchungen gäbe, die gezeigt haben, dass Achtung, Ausgangssperren keinen Effekt hätten auf Achtung, Ungeimpfte. Lindner hat also gesagt, es gäbe Studien, die untersucht hätten, wie der Effekt von Ausgangssperren auf Ungeimpfte ist. Und diese Studien, die würde ich wirklich mal gerne sehen, die der Lindner da gelesen hat und von denen der gesprochen hat. Und am
ja, aber das ist
Tag
doch ein ist Politiker, der weiß doch Bescheid. Also das ist ja ein sehr, sehr schlauer und sehr...
Ja, noch einer, sehr, noch dazu sehr, einer von der FDP.
Sehr, ne? Sehr eloquenter Mann ist das.
Der ja. Kennt sich mit Freiheit auch aus und
ja,
so weiter.
Genau.
Nee, nicht.
Also, du kannst mir ja immer echt viel erzählen. Also, was soll ich denn jetzt noch glauben? Was soll ich denn glauben? Lese ich die Bild-Zeitung, ist es nicht in Ordnung? Guck ich mir das...
Inge, ich kann dir Studien schicken, in denen drin steht, ganz genau, bei einer Lockdown-Maßnahme oder Kontaktbeschränkungsmaßnahmen, welche Maßnahme welchen Effekt hat. Das hat man ganz genau gemessen. Und zwar in vielen, vielen Studien, da gibt es Metastudien, das sind Studien, die andere Studien zusammenfassen. Das hat man gemacht über 40 Länder, also Maßnahmen in 40 Ländern miteinander verglichen, hat rausgefunden, dass die in allen Ländern ungefähr dasselbe bewirken.
Ich
und
muss
hat
da
diese Daten zusammengetragen.
Da
das ist
ein
bisschen zu kompliziert
also,
auch.
Ja, Quellen
aber,
und Kram kannst du mir bringen, wenn ich danach frage. Aber
nee, weißt du, was das Interessante ist?
Sag mal.
Das Interessante ist, dass da rausgekommen ist, dass der Lockdown die effektivste Waffe im Kampf gegen die Pandemie ist.
Jo, was sagt der Lindner da dazu?
Ja, der Lindner, dem haben sie das auch erklärt nach dem Interview und da hat er gesagt, ja, ihr habt ja recht, ihr habt mich scheinbar falsch verstanden in den Tagesthemen. Mhm. So ähnlich hat das Lindner.
Weißt du, mir ist das doch jetzt alles egal. Ich glaube, was ich glaube und ich sehe, was ich sehe und das ist so, so war ich Bullshit-Inge heiße.
Da hat sie sich wieder aus der Verantwortung
Ach, die
gestohlen.
Inge. Die gute Inge. Inge.
Du lässt mich auch immer allein mit der Inge.
Ja.
Tina.
Ja, es tut mir leid, aber du bist ja schlagfertig und du kannst das auch so super gut erklären. Doch.
Nein, ich würde mir da so ein bisschen Unterstützung wünschen.
Von mir?
Ja. Hm. Damit wir es der Inge mal richtig besorgen könnten.
So richtig in die Fresse rein.
Ja.
Ja.
Studien haben wir verlinkt. Es gab zwei Oxford-Studien, eine zur ersten Welle, eine zur zweiten Welle von denselben Wissenschaftlern, jeweils eine Metastudie, die tatsächlich Maßnahmen aus ganz unterschiedlichen Studien aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Ländern, auch nicht nur in Europa, sondern global verteilt, zusammenträgt und die dann ganz genau mit Fehlerabweichungen auch Werte nennen kann, welche Kontaktbeschränkungen zu welchem Ergebnis führt und welchen Beitrag zur Verringerung des R-Werts hat. Und da gibt es dann Leute, die sagen, ja, für Deutschland kann man das aber nicht übertragen. In Deutschland herrschen ja die und die Voraussetzungen und da gilt das nicht. Natürlich kann man das nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen, genauso wenig, wie man es 1:1 auf Dänemark übertragen kann und auch nicht 1:1 auf Österreich übertragen kann. Aber man sieht quasi den Proof of Principle. Man sieht, dass Kontaktbeschränkungsmaßnahmen, Lockdown-Maßnahmen, Schließung von Geschäften, Kontaktbeschränkungsmaßnahmen im Privaten und im Sport und so weiter, was es alles gibt, man kann genau sagen, das hat den und den Effekt. Und das wird in einem Land ein bisschen mehr sein, in einem anderen Land ein bisschen weniger. Aber es wird nicht so sein, dass in Deutschland die Gesetze der Kontaktreduzierung ganz anders funktionieren. Das ist Quatsch, das ist absoluter Quatsch. Das möchte ich hier mal gesagt haben.
So ist es. Und Wissenschaft ist sowas, das ist so sexy. Ich finde das so cool, was wirklich Wissenschaft drauf hat. Das ist so genial. Und ich frage mich echt, woran hängt es denn jetzt bitte noch? Ne? Also
es hängt daran, dass
es hängt es einfach daran, dass niemand irgendwie jetzt wirklich die Balls hat zu sagen, wir machen das jetzt so. Ist das der einzige Grund? Wenn ja, dann finde ich das unfassbar traurig.
Aber wenn, dann müsste das ja der Lindner sein unter anderem, ne? Hm. Der Lindner und der Habeck und der Scholz. Und wenn dann einer von denen schon, also dass es überhaupt sein kann, dass jemand im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wie das die Inge ja zu Recht auch gesagt hat,
dass jemand so einen
Quatsch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, und man merkt ja Ingo Zamperoni ja seine Hilflosigkeit an. Ja. Ne?
Der Gesichtsausdruck auch, ne? Also, aber es ist ja auch nicht das einzige Beispiel, was da in dieser, gerade so in letzter Zeit auch im öffentlich-rechtlichen oder wo auch immer, ne, vermeintlichen anderen Medien, ne, das sind Leute, die haben ein gewisses Standing und die sagen solche Sachen. Ich finde das super schlimm. Ganz schlimm.
Das mag ja sein, aber dann muss, wenn sowas passiert, dass Ingo Zamperoni vielleicht in dem Moment nicht schlagfertig genug ist, weil er überrascht ist, wie dreist der Lindner irgendwas Falsches behauptet, dann muss man dem Lindner doch vielleicht in der Tagesthemensendung einen Tag später das um die Ohren hauen.
Definitiv.
Dann muss man dem doch die Studien vorlesen.
Ja, definitiv. Das muss klargestellt werden. Natürlich.
Genau.
Ja.
Und sich nicht irgendwie drauf verlassen, dass bei Twitter ein kleiner Shitstorm passiert.
Ja, eben. Also schlimm. Aber war doch ähnlich mit der Sarah Wagenknecht bei Anne Will. War doch ähnlich. Die hat doch auch irgend so ein Bullshit von sich gegeben. Und wurde das wirklich klargestellt, was die da gesagt hat? Oder hat man sich nur bei Twitter drüber aufgeregt? Man hat sich nur bei Twitter drüber aufgeregt. Klargestellt wurde da überhaupt nichts. Und das
es gibt dann die einen Medien, die das eine sagen, die anderen Medien, die das andere sagen. Was du willst, welche Meinung du auch immer hast, kriegst du bestätigt irgendwo im Netz und wenn es sein muss, bei Telegram.
Ja. Und das ist das große Problem.
Das ist wahrscheinlich das, was die Öffentlich-Rechtlichen sich wirklich ankreiden müssen. Mhm. Und nach wie vor, ne, das kann nicht passieren in der Phase der Pandemie, in der wir jetzt sind, dass der Lindner so einen Quatsch erzählen kann. Der Lindner ist ja kein Nobody. Wenn es noch der Kubicki ist, dann könnte man noch sagen, ja, der war bestimmt mal wieder besoffen. Aber
es ist so schlimm. Es ist alles so schlimm. Es ist gruselig. Es ist echt
so
gruselig.
So war ich Dr. Bauer heiße. Ich rege mich da wirklich drüber auf und ich habe deshalb wieder, du hast das schon angedeutet in deiner tollen, für mich wieder sehr schmeichelhaften Begrüßung am Anfang, hast du gesagt, ich habe wieder angefangen mit meinen Facebook- und Twitter-Posts, die immer anfangen mit der täglichen Inzidenz in Worten.
Ja.
Und dann, ich habe das ja in der zweiten Welle war das, ne, im Frühjahr, habe ich das so gemacht, dass ich da immer irgendeine Meinung noch möglichst knapp formuliert in einem Satz oder so, ne, darunter gehauen habe, das Saarland-Modell ist scheiße, weil bla 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 oder so. Ich mache das jetzt ein bisschen anders. Ich versuche jetzt wirklich in diesen Posts nur Informationen zu transportieren. Nur aufmerksam zu machen auf Informationen, die da sind und die richtig sind.
Mhm.
Denn ich habe das Gefühl, dass auch viele Leute, die ich kenne, die eigentlich aufrecht durchs Leben gehen können, die auch wissen, was 3x7 ist und die aber trotzdem nicht mehr wissen, welche Informationen jetzt valide sind. Und da will ich einfach meinen kleinen Teil dazu beitragen, den solche Informationen zu präsentieren in einer Form, die man morgens dann zum Frühstück einfach anklicken kann. Das sind alles Posts, die ein bisschen länger sind und die manchmal 3-4 Links auch enthalten. Und das sind aber Links, die ich dann immer für besonders wertvoll halte und erwähnenswert und die mich so den Tag davor beschäftigt haben. Ich weiß aber jetzt schon, was ich morgen schreiben werde. Das heißt, ich habe es gerade wieder vergessen, aber ich habe es mir hoffentlich irgendwo aufgeschrieben.
Du bist so vergesslich.
Und, ich bin sehr, 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 sehr vergesslich. Also immer wenn es mehr wie eine Sache ist, muss ich mir es aufschreiben.
Hast du eigentlich jemals in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, wo man dich finden kann?
Mich findet man
diese
überall.
Posts auch zu sehen?
Ja.
Im Wald.
Jeder, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, dem werde ich irgendwo über den Weg laufen. Wir haben ja unsere, also du auch, ne? Nicht nur ich, sondern du auch, wir haben ja unsere Social-Media-Profile verlinkt bei der Königin.
Genau.
In der Podcast-Beschreibung. Da findet man das immer. Wenn man dir oder mir folgen will, dann findet man das da.
Super.
Ja. Würde ich sofort machen, ne?
Ja, ich auch. Ja. Fort stalken. Stalken gehen, was da sonst noch so steht.
Wo wir bei Social Media sind, du hast da auch ein Video gefunden.
Ja, ich habe ein Video
gefunden. Was du empfehlen willst.
Genau, ich habe ein Video gefunden. Das ist The Vaccine Makers Project, heißt das. Beziehungsweise das sind die, die das gemacht haben. Und das Video heißt How COVID-19 mRNA Vaccines Work. Habe ich das gut gesagt, ne? Und es ist so schön gemacht. Das ist ein animiertes Video, das genau zeigt, das, was wir nämlich letzte Folge, meine ich, schon erklärt haben, oder vorletzte Folge, wie ein mRNA-Impfstoff funktioniert. Und das ist so schön animiert. Und es ist so, es hat so was Schönes, Beruhigendes auch. Kann man gucken. Wir haben den YouTube-Link in unseren Shownotes drin. Also es erklärt ganz genau, wie das funktioniert mit diesem Spike-Protein, wie diese mRNA, wie dieser Bauplan in den Körper reinkommt, was dann passiert und wie dieser Impfstoff wirkt, damit ein Coronavirus abgewehrt wird. Hm. Und es ist sehr, sehr gut erklärt.
Kennst du, es war einmal das Leben?
Ja, natürlich.
So ein Zeichentrick.
Ey, ich habe das gesuchtet.
Kennt, glaube ich, jeder.
Ich habe das gesuchtet.
Ja, natürlich.
Es gibt es auch immer noch. Kann man immer noch gucken.
Das hat mich daran so ein bisschen erinnert, obwohl es natürlich, also es ist wie, es war einmal das Leben in echt.
Ja, es sieht auch so.
Nicht in Zeichentrick, sondern in echt und ohne Männchen und Frauchen.
Ja, aber es stimmt, du hast recht. Und es sieht so ein bisschen aus wie so eine Unterwasserwelt, so ein bisschen Korallen. Und also es ist echt super schön gemacht, sehr, sehr eindrucksvoll. Wir haben es verlinkt und ich glaube, ich habe es auch irgendwie gepostet. Ja.
Ja, ich finde es, also man muss ja sowas immer sehr stark abstrahieren dann. Ne? Mhm. Und das haben die nicht gemacht. Die haben das in aller Komplexität auch beschrieben und auch animiert. Ne? Da kommt so ein Coronavirus angeflogen, dockt an die Zelle an. Ne? Und dann soll das wieder passieren, aber da sind Antikörper da und das Virus kann nicht mehr andocken. Und dann kommt der Impfstoff aus der Nadel raus, die mRNA-Moleküle, die dann noch eingepackt sind und so weiter. Das ist alles sehr, sehr cool und sehr, sehr detailgetreu gemacht.
Mhm.
Ich finde es am Ende sogar ein bisschen zu detailgetreu. Da habe sogar ich als jemand, der sich doch einigermaßen so ein bisschen damit auskennt, wie das Abwehrsystem funktioniert, da bin ich sogar ausgestiegen. Ne?
Mhm.
Wenn dann die T-Helferzellen kommen und dann noch die Zellen. Und
kann man sich einfach mit einer Tüte Popcorn mal reinziehen.
Ja. Ich müsste es vielleicht nochmal angucken, langsam und dann auch wieder mich dazu ein bisschen das vergessene Wissen wieder nachschlagen und dann würde ich das bestimmt auch wieder besser verstehen. Aber es sei trotzdem jedem empfohlen, denn den Anfang versteht man auf jeden Fall, wie die Impfung wirkt, was die erstmal in der Zelle macht und vor allem, was sie nicht macht, nämlich, dass sie eben kein Erbgut schädigen kann und warum das so ist. Super gut dargestellt.
Ja, also nach wie vor liest man leider immer noch genau diese Kommentare, habe ich heute gerade wieder irgendwo unter irgendeinem Post gelesen zu dem Impfstoff. Es sind wirklich immer noch Leute der Meinung, dass es die eigene DNA verändert. Aber was mir halt auch aufgefallen ist, es sind tatsächlich auch sehr viele intelligente Menschen, die, also in letzter Zeit, die mich gefragt haben, sag mal, wie funktioniert denn dieses mRNA? Ich weiß ja, also geimpfte Menschen, die aber gesagt haben, eigentlich weiß ich gar nicht, wie es funktioniert mit diesem mRNA, ne? Und dafür ist das Video sehr, sehr schön.
Ja.
Genau. Du hast aber auch noch was gefunden, ne? Du hast auch noch einen Tipp.
Das war auch was jedem auf dem Weg, über den Weg gelaufen ist, der nicht bei drei auf den Bäumen war. Nämlich große, große Überraschung, jedenfalls für mich, dass es gestern ein neues MyLab-Video gab.
Ein MyLab, genau. Nicht MyThink, sondern ein MyLab, das Original.
Genau, ein Mighty Nguyen Kim YouTube-Video mit dem kurzen Titel Impfpflicht ist okay. Ja. Und brauchen wir, glaube ich, nicht so viel drüber zu erzählen. Einfach bitte dieses Video angucken.
Mega gut.
Das fasst nochmal alles zusammen, ja, was an Falschinformationen über Impfungen im Umlauf sind.
Ja, vor allen Dingen mega gute Beispiele auch, ne? Hat sie gebracht, um das wirklich zu verstehen, warum das auch okay ist.
Genau, ja, also mal anschaulich gemacht, warum im Moment so viele Geimpfte auf Intensivstationen sind. Auch, ne? Ja. Einfach, dass man sagt, es gibt eben größtenteils Geimpfte. Mhm. Deshalb sind auch auf den Intensivstationen viele Geimpfte. Mhm. Der anschauliche Vergleich war da, dass sie gesagt hat, es sind auch die meisten Leute, die wegen eines Verkehrsunfalls auf einer Intensivstation sind, haben auch Sicherheitsgurte getragen. Mhm. Und trotzdem sind Sicherheitsgurte wirksam,
ja,
weil eben noch viel mehr Leute nicht auf die Intensivstation gekommen sind.
Mein Lieblingsbeispiel war das mit dem Flugzeug.
Mit den Flügeln?
Ja, 99% der Flugzeuge, die abgestürzt sind, hatten ja auch Flügel.
Hatten trotzdem noch beide Flügel.
Ja, super, super gut auf den Punkt gebracht. Auf jeden Fall ein absolut sehendes MyLab-Video.
Ja, sehenswertes.
Habe ich das nicht gesagt? Sehenswert.
Du hast ja ein sehendes Video.
Ja, manchmal.
Ja. Das, okay, das kommt und guckt dir zu beim Zugucken. da steckt mal wieder hier unser Freund, hier Microsoft, Bill Gates steckt da dahinter.
Ja, genau.
Der hat die sehenden Videos erfunden.
Richtig, ja.
Und der
sehenswert.
Guck dir zu. Ich will eine Sache noch, was mir persönlich sehr wichtig ist, was ich auch in einem Facebook-Post selber gemerkt habe, dass als sogar plötzlich die mir sonst immer sehr kritische Kommentare um die Ohren hauen, dass die plötzlich sogar geliked haben, dass ich einfach mal erklärt habe, wie es ist mit Boosterimpfungen. Mhm. Das wissen nämlich viele Leute nicht. Viele Leute, es hat die Idee dazu habe ich bekommen, dass ich von einem Bekannten eine Nachricht gekriegt habe, der gesagt hat, hier mit Boosterimpfungen, das ist ja alles so gesagt, ne? Aber es gibt die STIKO-Empfehlung über 70 und ich war jetzt schon in 3 Arztpraxen, ich bin 68 und die haben mich nicht geimpft. So. Das ist auch so, ne? Es gibt tatsächlich eine STIKO-Impfung, die im Moment empfiehlt die Boosterimpfung nur für Leute über 70 oder für Menschen, die in der Pflege arbeiten. In der Empfehlung steht aber schon drin, dass das politische Gründe hat, keine medizinischen. Das hat die Gründe, dass im Moment bei den Leuten über 70 das am drängendsten ist. Die sind eben die gefährdetsten in der derzeitigen Phase der Pandemie oder in der Phase von vor 2 Wochen, als die Empfehlung geschrieben wurde. Da steht aber des Weiteren drin, dass die STIKO sich vorbehält, diese Empfehlung sehr zeitnah anzupassen. Und im Moment, glaube ich, haben wir genug Impfstoff, dass sich auch noch weitere Gruppen boostern könnten. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass diese Empfehlung der STIKO angepasst wird und diese Altersgrenze nach unten korrigiert wird auf 70 oder sogar 50. Das wird sehr bald passieren, bin ich fest davon überzeugt. Denn es hat keinen medizinischen Grund. Du kannst dich auch mit 20 boostern lassen, auch in einem Zeitraum weniger als 6 Monate nach der 2. Impfung. Da wird nichts passieren. Es gibt keinen medizinischen Grund, das nicht zu tun. Das Einzige, was ist, ist, dass es bei den Alten eben im Moment dringender ist und dass man Angst hat, wieder nicht genug Impfstoff zu haben für alle. Und diese Angst ist meiner Meinung nach im Moment äußerst unbegründet. Leider ist die unbegründet. So, und ich habe dazu gepostet eine Grafik, aus der ersichtlich ist, wie die Wirksamkeit von vollständigen Impfungen abnimmt über die Zeit. Das ist unterschiedlich. Bei AstraZeneca nimmt es dramatisch ab, sodass man irgendwann sogar einen negativen Impfeffekt hat. Nach 5 Monaten sogar schon. 5 Monate nach der Impfung ist es so, dass man einen negativen Schutz hat. Der kommt daher nicht, dass man medizinisch irgendwie empfänglicher ist für das Coronavirus, sondern dass man sich in einer falschen Sicherheit wägt, dass man denkt, man sei immun und bewegt sich dann freier in der Gesellschaft. Wie gesagt, in dem Denken, man sei immun. Man ist es aber nicht mehr. Und deshalb resultiert da quasi auf dem Papier ein negativer Effekt. Das heißt, Leute, die AstraZeneca bekommen haben, sollten sich dringend boostern lassen. Und man findet auch eine Praxis, die das tut. Ich habe am Wochenende in der Süddeutschen Zeitung, es war in mehreren Zeitungen, eine ganzseitige Anzeige des Gesundheitsministeriums, Bundesgesundheitsministeriums, in der gesagt wird, dass alle Leute, die sich mit Astra impfen lassen haben, dass die bitte zum Boostern gehen sollten. Auch Leute, die wie ich erst Astra und dann BioNTech gekriegt haben, sollen auch zum Boostern gehen. Mhm. Nach 6 Monaten. Und man wird, wenn man bei einer Arztpraxis abgewiesen wird, dann geht man zur nächsten. Und wenn man da auch abgewiesen wird, dann geht man zum Impfbus. Ich habe noch von niemandem gehört, dass er beim Impfbus abgewiesen wurde. Oder man geht zum IKEA oder man geht wo auch immer hin, zu irgendeinem mobilen Impfteam. Man wird immer was finden. Und ich glaube, in den öffentlichen Impfzentren wird es auch möglich sein, dass die das auch nicht immer ganz so genau nehmen. Ich habe mit meinem Arzt gesprochen, der wird mich auch sogar vor Ablauf der 6-Monats-Frist schon boostern. Ich wäre gern zu Weihnachten geboostert. Und ich wäre eigentlich erst Ende Januar dran. Der wird mich jetzt also 1,5 Monate quasi vorziehen, dass ich zu Weihnachten einen ausgebildeten Boosterschutz sozusagen habe. Und wie gesagt, es gibt medizinisch nichts, was dagegen spricht. Im Moment mich jetzt schon boostern zu lassen, das wäre wirklich unnötig, weil der Impfschutz, den ich jetzt im Moment noch habe, ist statistisch natürlich, ne, ich habe das nicht überprüfen lassen, aber statistisch gesehen reicht der im Moment noch aus. Hm. Ich wäre aber gern, wie gesagt, für Weihnachten sozusagen gerüstet. Nicht, dass ich dann hier fette Party mache, aber dann trifft man doch ja mehr Kontakte, dann trifft man die Familie, die treffe ich nur an Weihnachten und Ostern und vielleicht noch einmal zwischendurch. Da möchte ich gerne gewappnet sein. Jetzt habe ich einen langen Monolog gehalten, aber das war mir wichtig, einfach diese Informationen zum Thema Boostern, die in der Form nicht sehr weit verbreitet sind, habe ich das Gefühl, das einfach nochmal unters Volk zu bringen.
Gut.
Schwarm.
Gut, wunderbar. Gut.
Haben wir gemacht.
Sehr, sehr gut, ja. Also ich finde es auch super wichtig und deswegen bin ich auch heute dran.
So gut wie, ne?
So gut, geboostert. So gut wie geboostert bin ich, ja.
Und wenn du dann in der nächsten Folge deine schlimmsten Impfnebenwirkungen, Impffolgen hinter dir hast, falls du es überhaupt überlegst, ja, dann.
Warte mal ab, was ich dann für Skills habe.
Kannst du ja berichten.
Ja. Genau.
Schön. Wir haben ein Königspaar diese Woche.
Mhm.
Analog des Prinzen. Ich weiß nie, ob bei analog, ob dann der Genitiv kommt oder der Dativ.
Analog des
ja. Prinzenpaars,
ja.
An Karneval.
Ja.
Was hast du für Puls gehabt, als du.
Mein Puls.
Ja. Als du die Bilder aus Köln gesehen hast?
Der war extrem hoch und ich meine, ich hätte auch einen Tweet da direkt sofort instant abgesetzt. Ich glaube.
In die Fresse?
Ja, ich glaube, ich habe geschrieben, dass ich kotzen muss, wenn ich diese Bilder sehe. Ich meine, irgend sowas habe ich ganz schlimm. Ich bin ja sowieso kein Karnevalsfan. Ich habe mal eine Zeit lang in Köln gewohnt und ich glaube, ich war damals die einzige Bewohnerin Kölns, die während der Karnevalszeit nicht in der Stadt war. Karneval finde ich generell sehr, sehr schlimm. Aber diese Bilder, das war, also, man kann sich nur noch einen Kopf fassen, oder? Also, ja. Schlimm. Ja. Ja, nee, hat mich schon sehr, sehr aufgeregt und ja. Übel.
Es ist nicht die Zeit. Ich gönne es jedem Karneval zu feiern, aber ich glaube, im Moment setzt es ein falsches Zeichen.
Definitiv.
Ne? Wenn auf der einen Seite Deutschlands sind die Intensivstationen überfüllt und die Pfleger müde.
Oder verlassen Seite, ihren Job schon so langsam, auch gar nicht so
genau,
selten.
Genau, also richtig müde. Ja. Nicht nur Schlafmangel, sondern
kein Bock
an den
mehr.
Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit.
Genau. Ja.
Und auf der anderen Seite werden solche Bilder produziert. Ich finde das nicht richtig. Ich weiß, das wird auch denen nicht zu 100% bewusst gewesen sein, glaube ich. Mhm. Ich finde es schade, dass man da nicht von verantwortlicher Seite gesagt hat, pass mal auf, liebe Kölner, wir haben jetzt es mit einer Situation zu tun, die sehr explosiv ist. Wollen wir das nicht im Mai nachholen?
Ja, also man muss auch dazu sagen, es war nicht nur Köln, ne? Also auch die Mainz ist auch Karnevalshochburg. Da wurde auch Karneval gefeiert.
Ja.
Ja, passt jetzt einfach nicht. Passt überhaupt nicht.
Also ne? ich kann die Leute nicht hassen, die das gemacht haben. Ich glaube nicht, dass denen das bewusst war. Die waren froh, dass sie auf die Straße gehen konnten.
Nee, also ohne Scheiß. Nee. Also was heißt nicht bewusst? Das muss jedem bewusst sein, dass das nicht geht. Nicht in dem Ausmaß. Also, nee.
Ich wäre auch nicht hingegangen, aber ich weiß nicht, ob man diese Leute verteufeln soll.
Nicht verteufeln, aber es muss einem, also den Leuten ist bewusst, dass wenn sie auf die Straße gehen, dass das eigentlich scheiße ist. So sehe ich das. Oder, nee, komm, also, die können, ja, egal, komm.
Naja, das war 2G, das war draußen, das war vermeintlich sicher. Hm. Es war ja wirklich nur das Zeichen, dass ich weiß nicht, ob das jeder so.
Ich krieg Puls.
Diese Abwägung jeder getroffen hat. Also ich hatte wesentlich höheren Puls, als ich Lindner in den Tagesthemen gesehen habe.
Klar, okay. Ja, man kriegt sehr viel Puls. Man muss ein bisschen aufpassen.
Der hat jetzt gewusst, was er,
ja, das stimmt.
Was er
ja,
anrichtet.
Das, du hast recht, ja. Von der Warte gesehen, so. Ja. Gut. So.
Wir wollten ein Königspaar küren. Und was gibt es für ein schöneres Paar, das wir küren könnten als Lotte? Was gibt es für ein schöneres Paar als Urshahin und Özlem Türeci?
Das hast du schön gesagt.
Dass wir küren könnten. Die Gründer von BioNTech.
Ja.
Wir haben uns in letzter Zeit so viel über Impfungen unterhalten und so viel über Impfstoffe, über die Funktionsweise, über darüber, was die Leute alles für Geschichten darüber erfinden, die alle nicht stimmen. Und ich finde, das kann man nicht hoch genug betonen, was diese beiden geleistet haben für dieses Land und die Welt. Es ist jetzt sehr pathetisch, aber ich finde das wirklich so, ne? Und es gibt Leute, die Neider, die sagen, ja, die haben ja auch Milliarden verdient. Und ich finde, die haben jeden Scheiß-Euro auch wirklich verdient.
Definitiv.
Und ich würde denen noch mal dasselbe obendrauf geben.
Ja, definitiv.
So. Hätten wir das auch erledigt. Klartext heute. Und es war gut, dass wir Klartext geredet haben.
Ja, das war echt gut. Oder hast du vielleicht noch was? War noch was?
Willst du wirklich? Ja, also es ist mir ein bisschen, also es ist wirklich abgefahren heute.
Aha.
Also wirklich, wirklich abgefahren. Hast du schon mal was von Rumpologie gehört?
Nee.
Rumpologie.
Ja, überall, wo Po drin ist, ist immer gut. Nee, noch nie.
Ja, und das Po da drin bringt es auch auf den Punkt. Im Englischen könnte man sagen Astrology.
What?
Astrology.
Ach komm.
Astrologie. Es geht darum, dass es wirklich Leute gibt, ernsthaft, die behaupten, sie könnten anhand des menschlichen Gesäßes in die Zukunft schauen. Also wie andere Leute aus der Hand lesen können, können die am Gesäß.
Herrlich.
Also nicht nur gucken, da muss man auch schon noch ein bisschen tätscheln. Mhm. Und es gibt Leute, die Mutter von Sylvester Stallone hat das gemacht, bis zu ihrem Tod. Sie war, sie ist Ende letzten Jahres gestorben und sie war da eine große, eine angesehene Expertin da drin.
Wie nennt man
und
die denn?
Und du konntest ihr.
Nennt man die dann Rumpologin?
Rumpologin, weiß ich nicht. Oh, sie war jedenfalls eine ganz große ihres Fachs und du konntest ihr ein Bild deines Po's schicken. Zusammen mit, ich glaube, $200 und sie hat dir dann gesagt, was dir blüht.
Krass.
Das war die Königin für diese Woche. Wir hören uns wieder nächsten Dienstag. Links zum Kommentieren, zur Kontaktaufnahme und zu unseren Social-Media-Präsenzen findest du in den Shownotes. Ciao und bis nächste Woche.
Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn wir euch gefallen haben, abonniert uns jetzt gleich und empfehlt uns dann sofort weiter.
Und wenn wir euch ganz besonders gut gefallen haben, freuen wir uns dann noch über eine gute Bewertung auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, denn das hilft uns, sichtbarer zu werden.
Vielen lieben Dank und ciao bis nächste Woche.